Der Herr ist mein Hirte. Heute der dritte Gottesdienst zu Psalm 23 am zweiten Advent. Am dritten Advent habe ich einen Kanzeltausch, aber dann an Weihnachten werden wir wieder über diesen Psalm nachdenken. Wenn ihr eine Predigt verpasst habt, könnt ihr sie immer ja nachhören online unter feg-höfe.ch/predigten. Und das lege ich euch auch nahe, weil ich finde diesen Psalm fantastisch. Ich habe den Psalm vorher gekannt, aber ich finde, dieser Psalm ist eigentlich nicht nur eine Perle oder eine Nachtigall, wie es ein Ausleger mal gesagt hat, sondern es ist wirklich auch eine große Ermutigung, diesem Hirten zu vertrauen. Und deswegen finde ich das einen fantastischen Psalm und ich freue mich ganz besonders auf Weihnachten, weil ich glaube, dass dieser Psalm wunderbar zu Weihnachten passt und die Botschaft von Weihnachten wirklich auf den Punkt bringt. Wenn ihr wissen wollt, was ihr mit diesem Psalm noch machen könnt, dann ist es natürlich jetzt, wenn wir noch ein bisschen Pause haben, könntet ihr diesen Psalm auch mal beten. Oder? Das ist ja ein Bekenntnis von David und es ist eigentlich eine Einladung zur Dankbarkeit, eine Einladung zum Vertrauen und man kann diesen Psalm ja für sich ganz persönlich beten oder jeden Vers kann man für sich selbst beten. Danke Herr, bist du mein Hirte. Danke Herr Jesus, darf ich dein Schaf sein? Danke, darf ich bei dir Versorgung erreichen zum Beispiel? Oder ich kann eine Bitte draus machen. Oder was ich gemacht habe in der Vorbereitung, ich habe ihn einfach mal abgeschrieben. Weil wenn man Texte selber schreibt und nicht nur liest, verändert sich der Blick auf den Text. Und ich lade euch ein, versucht doch mal was anderes mit diesem Text zu machen. Oder man kann ihn einfach auswendig lernen. Kann ihn memorieren, kann ihn sich auf Zettel schreiben. Es sind ja nur 6 Verse, die in den Hosensack packen und beim Zahnarzt, bei der Mikrokasse, zu Hause vor dem Schlafen gehen, beim Warten auf die Übertragung des Skirennens, beim Kochen, kann das repetieren. Ihr könnt es euch selber aufnehmen mit dem Smartphone und immer wieder vorspielen lassen. Oder ihr könnt euch Lieder dazu suchen im Internet oder andere Predigten dazu hören. Genau, heute Psalm 23, Vers 3. Wir lesen aber trotzdem nochmal den ganzen Psalm. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Gottes Führung erfahren. Ich habe mir für heute Morgen 4 Fragen formuliert, die ich euch mitgeben möchte anhand von Psalm 23, Vers 3. Und wer die letzte Predigt gehört hat, der wird vermutlich jetzt nicht überrascht vom ersten Punkt. Der erste Punkt lautet, wenn wir Gottes Führung erfahren möchten, dann müssen wir uns der Frage stellen, wer führt mich? Ich habe das letzten Sonntag versucht, schon deutlich zu machen. Das ist ein Hirtenpsalm. Dieser Psalm redet von dem, was der Hirte kann und der Hirte tut, welche Qualitäten der Hirte hat. Und er richtet unseren Blick immer wieder auf Gott als den, der Hirte unseres Lebens sein möchte. Es ist weniger ein Schafe-Psalm, sondern ein Hirtenpsalm, weil er uns ermutigt, einlädt zum Vertrauen. Und deswegen ist immer wieder die Frage gewesen, letzten Sonntag, auf wen höre ich denn? Von wem lasse ich mir denn gutes Essen geben? Wer führt mich denn zu ruhigen Plätzen? Und hier in Vers 3 heißt es, er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. In einer Predigt hat einer mal gesagt, dieser Psalm, der ist ja gar kein Kuscheltext, sondern der fordert uns heraus. Zu sagen, dass der Herr mein Hirte ist, das ist ja kein einfacher Satz für uns. Wir möchten ja so gern autonom sein. Und Schafe sind nicht autonom. Schafe sind nicht, sitzen nicht am Steuer, sondern werden geführt. Und deswegen ist es keine rhetorische Frage, sondern es ist die Grundfrage unseres Lebens. Wem vertrauen wir? Bei wem suchen wir Rat? Von wem erwarten wir Wegweisung? Worauf schauen wir? Worauf hoffen wir? Wer gibt uns Nahrung? Wer füttert unsere Gedanken? Wer hilft uns, Wege zu finden, Pläne zu finden, zu schmieden? Das ist eine Grundfrage unseres Lebens. Und David, das habe ich in meiner ersten Predigt auch schon gesagt, aber ich möchte es uns in Erinnerung rufen, David ist nicht irgendwer. David ist A, einer, der Hirtenerfahrung hat, mit wirklichen Schafen. Und er weiß, dass dieser Hirte sein Leben aufs Spiel setzt. Dass er, wenn Löwen und Bären kommen, gegen sie kämpft und ihnen die Schafe aus dem Maul reißt und sein Leben aufs Spiel setzt, um diese Schafe zu beschützen. Aber David ist auch König und General. Er ist Führer eines ganzen Landes. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und er sagt es nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern er sagt es so prominent, dass dieses Gedicht, was er verfasst hat, über seine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater, zu Gott, dass dieses Gedicht Teil der Liedersammlung von Israel wurde und weitergegeben wurde und jeder im Volk wusste, wo er steht. Er, der mächtigste Mann im ganzen Reich Israel, er sagt, ich will mich führen lassen. Ich bin nicht autonom. Wisst ihr, das Schäfchen sitzt nicht auf Augenhöhe mit seinem Hirten und diskutiert den Weg. Sondern es nutzt die Gelegenheiten und die Weide, die Gott, die der Hirte ihm schenkt. Und deswegen diese provokative Frage ganz bewusst, auch wenn ich sie letzten Sonntag und beim vorletzten Mal schon gestellt habe. Wer ist dein Hirte? Und was heißt das für dich? Wer führt dich? Von wem erwarten wir Antworten auf unsere tiefsten Sehnsüchte? Von wem erwarten wir Wegweisung und Trost und Nahrung für unseren geistlichen Hunger, unseren Hunger nach Leben? An wen wenden wir uns, wenn wir nicht ein noch aus wissen? Bei David ist es relativ klar. Ich ermutige euch wirklich, Psalmen zu lesen, weil Psalmen uns auch lehren können zu beten. Und eben, David betet so anders als wir. David betet in den Psalmen, lesen wir selten, ach, Herr, schenk doch, dass die Sitzung morgen mit meinem Verteidigungsminister, dass sie gut geht dass die Bestellung unserer Stühle und Tische rechtzeitig eintrifft. Oder? Sondern er schreit zu ihm, dass er seine Kraft und Gegenwart braucht, dass er verzweifelt ist. Er schüttet sein Herz im wahrsten Sinne des Wortes aus. Er sagt ihm, ich verstehe nicht, warum das und das passiert. Ich verstehe auch nicht, warum denen, die ohne dich leben, es so gut geht. Und er ruft Gott und sagt, hilf mir. Er breitet wirklich sein Innerstes vor Gott aus. Wer führt mich? Wer Gottes Führung erfahren will, der muss sich führen lassen. Der muss bereit sein, sich Wege zeigen zu lassen. Der muss bereit sein, dem nachzugehen, der vorausgeht. Wer sich führen lassen will, der muss seinen Blick von sich wegrichten auf den, der führt. Und für mich ist es eigentlich eindrücklich, dass dieses Bild von der Herde und dem Hirten in der Bibel immer wieder auftaucht. Beim Volk Israel, ganz am Anfang sagt Jakob, dass er das mal erlebt, dass er Gott als Hirten erlebt hat. Bei Jesus taucht es wieder auf, dass er wie ein Hirte ist, dass er uns führen möchte, dass er der gute Hirte ist. Immer wieder taucht dieses Bild auf. Und vielleicht sagen manche, das ist ja gar kein so vorteilhaftes Bild, aber ich glaube, es ist ein sehr positives Bild. Ein Bild von einem Gott, der fürsorglich ist, der liebevoll ist, der versorgt, der Orientierung gibt. Und das Bild von einer Gemeinschaft, die ihm nachfolgt. Und diese Frage, wer führt mich oder wer ist mein Hirte, der bringt uns ja gleich in die Situation, dass wir nicht das einzige Schaf sind. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir uns das mal wieder in Erinnerung rufen, dass wir Teil einer Herde sind, dass wir nicht alleine mit dem guten Hirten durch die Gegend laufen, sondern dass wir Teil einer Herde sind, wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen, gemeinsam Gott suchen. Wir haben das letzten Sonntag, habe ich darüber gesprochen, wer versorgt mich, wo finde ich Ruhe, wo komme ich zur Ruhe? Und ich habe über den Sonntag geredet. Und ich glaube, wer sich nach Gottes Führung ausstreckt, der braucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Der braucht das gemeinsame Zusammenkommen, diese Gemeinschaft mit Gott und Mensch im Gottesdienst. Der braucht die Ruhe und auch die Erwartungshaltung, dass Gott mich gemeinsam mit anderen führt. Gottesdienst ist nicht die einzige Möglichkeit, wie mir Gott begegnen kann, wie Gott mich führen kann. Aber es ist eine einzigartige Möglichkeit. Erste Frage, wer führt dich? Zweite Frage, was sind eigentlich rechte Wege? Da heißt es ja, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich da mit seinem Namen, oder in der guten Nachricht heißt es, auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst mal merken, es geht hier, also im Originaltext steht übrigens Wege der Gerechtigkeit. Aber die Frage ist, was steckt denn jetzt dahinter, oder? Und zunächst mal ist es wichtig, dass wir verstehen, hier geht es nicht darum, dass es um moralisch richtige Wege. Zunächst mal. Sondern es geht um überhaupt den richtigen Weg. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht zunächst mal um die Frage, mache ich alles richtig und treffe ich immer richtige Entscheidungen in meinem Leben, sondern bin ich auf dem richtigen Weg? Was ist denn der richtige Weg? Was ist denn der richtige Weg? Ja, das ist der Weg, der mich zum Ziel führt. Ja, was ist denn das Ziel? Ja, dass ich eben mit dem Hirten zusammen auf gute Weiden gehe, gute Weiden finden, dort sicher ankomme. Und dass ich dort gute Nahrung finde und Ruheplätze. Und dass ich gestärkt werde. Und im Bild gesprochen ist es der Weg, der mich zu einer gedeihenden Gemeinschaft mit Gott führt. Der richtige Weg für die Schafe ist der Weg, den der Hirte gegangen ist. Ist der Weg, den der Hirte weiß. Und ich glaube, David, David möchte uns damit ermutigen, er führt mich auf rechten Wegen. Er will uns damit sagen, er bringt mich zum Ziel. Und es geht nicht so sehr um die einzelne Entscheidung, was ich tun soll, sondern es geht darum, dass ich bei diesem Hirten bleibe und mit diesem Hirten unterwegs bin. Ihr wisst es, dass mir das ein Grundanliegen ist, dass wir verstehen, dass das Christentum nicht zunächst ein Katalog von moralischen Anweisungen ist, sondern die Einladung zur Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Und ja, und das steckt hier dahinter. Er führt mich den richtigen Weg. Einer, der zum Ziel führt. Und deswegen, das steckt auch hinter jeder Frage nach Moral. Die wichtigste Frage ist nicht, was darf ich oder was darf ich nicht, sondern die wichtigste Frage ist, was dient meinem Leben? Was dient meiner Beziehung zu Gott? Was hat Gott in seiner Liebe für mich gedacht? Wo hat er mir in seiner Liebe Grenzen gesetzt, weil ich mir selbst schaden würde? Oder ich bin ja auch als Vater nicht jemand, der sich einfach daran freut, dass er streng sein kann und meinen Kindern sagen kann, was sie tun und lassen sollen, sondern ich versuche ihnen zu sagen, wie man in dieser Welt lebt und groß wird, damit man auch eigenständig leben und überleben kann. Ich versuche ihnen zu sagen, dass Ehrlichkeit etwas ist, was unserem Leben dient. Nicht mir als Vater dient, sondern ihrem Leben. Dass Fleiß und Disziplin, dass es ihrem Leben dient und nicht mir als Vater. Es geht nicht darum, dass sie es mir recht machen, sondern dass es für sie gut wird. Und so im Bild gesprochen ist es, glaube ich, auch bei Gott. Er möchte uns auf gute Weiden führen. Er möchte uns Gedeihen schenken. Er möchte, dass wir ein Leben führen, was mit guter Nahrung genährt und durchtränkt wird, wo wir zur Ruhe kommen. Und deswegen müssen wir hinter den Geboten und hinter der Aufforderung zum Gehorsam den Ruf der Liebe Gottes hören. Wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann will er uns damit ja nicht den Spaß verderben, sondern dann will er zum Gelingen von Ehe und Liebe beitragen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann will er uns nicht, dann ist es nicht, weil er es uns nicht gönnt, etwas zu haben, sondern weil er weiß, dass Eigentum beschützt werden muss und dass es uns gut tut als Gesellschaft, wenn Eigentum beschützt wird. Wenn er sagt, du sollst nicht hintenrum über die Leute reden oder vorschnell Urteile fällen, dann tut er das, weil uns das davor bewahrt, in menschliche Kämpfe einzusteigen, die uns zerstören und die nichts als Bitterkeit und Wunden und Leid zurücklassen. Wenn er uns auch in anderen Fragen, die vielleicht auch in unserer Gesellschaft umstrittener sind, Grenzen setzt, vielleicht in Bereichen der Sexualität, dann tut er das, um einen Lebensraum zu schaffen, in dem wir gedeihen können. Dann geht es nicht darum, dass wir etwas nicht dürfen, sondern dass er etwas schaffen möchte, wo Liebe und Vertrauen wachsen kann. Und ich glaube, gerade beim Thema Sexualität verstehen wir ganz oft nur, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Und dann muss man da die Regeln einhalten als Teenager. Aber was dahinter steckt, ist ja die Perspektive, dass wenn du lernst, mit deiner Sexualität umzugehen und zu warten und zu wachsen und einen guten Partner zu finden, dass du dann wichtige Prinzipien lernst, um eine gute, stabile Ehe zu bauen. Und dass das eine Einladung zum Leben ist und nicht das Verbot der Freude. Oder viele haben den Eindruck, dass Christen überhaupt gar keine Freude an Sexualität haben können. Da müssen wir mal das Hohelied der Liebe lesen, oder? Sexualität ist ja Gottes Erfindung. Warum soll man sich daran nicht freuen können? Aber er sagt, damit Sexualität gelingen kann, braucht es Schutz, braucht es Geborgenheit, braucht es Vertrauen. Und natürlich sagt die Bibel nicht, dass wenn man da einmal gefallen ist, oder sagt Gott nicht, dass wenn man dann einmal gefallen ist, dass man dann für immer gefallen ist. Sondern er sagt, wir dürfen neu anfangen. Wir dürfen Vergebung empfangen. Wir dürfen Heilung erfahren. Wir dürfen Reinigung erfahren. Jetzt bin ich wieder bei der Moral gelandet. Ja, weil die Moral dazugehört. Weil auch die Grenzen zur Weide dazugehören. Weil mancher Weg durch steiniges und felsiges Gebiet geht. Und Gott schweigt nicht zur Moral. Gott schweigt nicht zum Umgang von Mann und Frau miteinander. Gott schweigt nicht zum Umgang mit Geld oder Zeit. Gott schweigt nicht zu der Art, wie man regiert, wie man ein Land führt. Gott schweigt nicht zu all den anderen Fragen. Aber er redet darüber nicht, weil wir es ihm recht machen sollen, sondern weil er uns zum Ziel führen möchte. Weil er Gutes mit uns im Sinn hat. Weil er uns liebt. Und der erste Schritt führt nicht zur Moral, sondern zu Gott hin. Dass ich Gottes liebendes Herz entdecke, dass ich verstehe, was er mit mir vorhat. Dass er mich auch als Werkzeug gebrauchen möchte in dieser Welt. Dass er mich beschenkt mit Liebe und Vertrauen. Dieser gute Hirte, dass wir im Advent uns an den guten Hirten erinnern, das passt ja so gut. Oder vor diesem guten Hirten muss ich nicht die Flucht ergreifen. Wir müssen nicht vor den guten Hirten treten und ihm erklären, was er jetzt alles zu tun hat oder was wir schon alles Gutes gemacht haben. Wir müssen uns auch nicht rechtfertigen, sondern er sucht uns. Er geht uns nach. Er lädt uns ein, auf gute Weiden uns zu führen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Deswegen zunächst die Frage, wem vertraue ich, wer führt mich? Und was sind rechte Wege? Das sind Wege, die mich in die Beziehung mit Gott führen. Das sind die Wege, die mich näher zu ihm bringen und die mir dann auch helfen, in meinen alltäglichen Fragen gute Entscheidungen zu fällen. Wie treffe ich denn jetzt Entscheidungen? Wie führt mich Gott? Es steht wenig in diesem Bibeltext dazu. Aber dass er mich führt, das steht auf jeden Fall drin. Zunächst finde ich es wichtig, dass wir ein falsches Bild loslassen von Führung und auch von Christsein. Ich habe das in meiner Kindheit und meiner Jugend gelernt und ich finde, das ist ein katastrophales Bild. Nämlich dieses Bild, dass ich Jesus ans Steuer meines Lebens lassen muss. Wir meinen damit, dass wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen. Der Gedanke ist gut. Aber das Bild, dass Jesus dann am Steuer sitzt und ich auf dem Beifahrer sitze, das ist eine Katastrophe. Weil Jesus das nämlich nicht macht. Weil Jesus nicht das Steuer deines Lebens übernimmt. Das Bild vom Hirten und vom Schaf ist viel besser. Die Schafe, die können immer noch entscheiden, ob sie dem Hirten folgen wollen oder nicht. Die Schafe haben auch eine Verantwortung. Die Schafe sind nicht an der Hundeleine. Die Schafe, die können auch weglaufen. Und davon spricht Jesus, oder? Dass es verlorene Schafe gibt. Wir müssen in diese Beziehung investieren. Es ist nicht Gott, der für mich entscheidet, wen ich heiraten soll. Bei mir ist nie eine Tafel vom Himmel gefallen, wo drauf stand, Deborah Kohli aus Awangen-Langenthal sitzt in Gießen und wartet auf ihren Traumprinzen. Oder? Für mich war das, ich meine, ich erzähle es jetzt einfach mal, weil das für mich wirklich eine der größten Führungen Gottes ist. Ich meine, ja, wie findet man die Frau oder den Mann fürs Leben? Ich habe mit 29 geheiratet, das ist jetzt auch nicht jung in unseren Kreisen, oder? Also für mich war es auch nicht so einfach, so lange zu warten, obwohl wir uns dann schon 3 Jahre gekannt haben. Oder 4. Aber ich habe selber gemerkt. Aber für mich hat es ganz früh angefangen, dass ich in meinem Leben gebetet habe, dass Gott mir helfen soll, die richtige Frau zu finden. Und wenn es nicht die richtige Frau ist, dass es dann wieder in die Brüche geht. Für mich war es lange wichtig in meinem Leben, darum zu ringen, wen soll ich denn überhaupt heiraten? Denkt ihr, ja gut, als Pfarrer muss man sich das auch noch gut überlegen. Natürlich, klar, ja. Mein Beruf, unsere Berufung, ist was Gemeinsames. Meine Frau muss hinter mir stehen und muss das unterstützen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn Deborah mich verlassen würde, dann wäre das mit meinem Beruf schwierig, oder? Und ich will, aber nicht nur deswegen, sondern ich will ja auch eine Frau, die zu mir passt. Auch eine Frau, die Jesus nachfolgt. Das war mir immer wichtig, dafür zu beten. Dass ich jemanden kennenlerne, der, und ab wann heiratet man dann? Ja, also wir waren relativ lang miteinander befreundet. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die ganze Zeit unsicher waren, sondern mit unserem Studium und so. Aber auch da war immer wieder die Frage, ist es die richtige Frau? Sie wahrscheinlich auch, ist es der richtige Mann? Das verstehe ich auch gut, dass man sich die Frage stellt. Und auch da war es immer wieder ein Ringen, ein Nachdenken und Fragen vor Gott. Und heute, jetzt 13 Jahre, nachdem wir geheiratet haben, bin ich immer wieder begeistert und dankbar für die Frau, die mir Gott geschenkt hat. Aber das war für mich ein langer Weg. Und das war für mich kein einfacher Weg. Wirklich nicht. Ich glaube, ich muss nicht da in die Details gehen. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Und deswegen, wie führt mich Gott? Da kommt ganz viel rein von dem, was wir schon gehört haben. Zunächst mal muss die Beziehung da sein. Damit Gott dich führen kann, muss die Beziehung da sein und er muss die Erlaubnis haben, dich führen zu dürfen. Er muss die Erlaubnis haben, dir den Weg zu zeigen und dir auch Grenzen zu setzen. Er muss die Erlaubnis haben, dir Kraft zu geben und Dinge wegzunehmen, die nicht gut für dich sind. Er muss die Erlaubnis haben, dein Hirte zu sein und nicht dein Dackel, dem du pfeifst und der dann kommt, wenn du ihn brauchst. Das ist das Bild der Bibel, dass da der König und der Hirte kommt, nicht der Dackel. Und dann braucht es auch, dass die Beziehung gut ist, oder? Manchmal redet Gott durch den Heiligen Geist zu uns, aber er kommt nicht mit Pauken und Trompeten und zerrt an der Hundeleine oder greift dir ins Lenkrad, sondern er gibt dir sanfte Hinweise. An der nächsten Kreuzung musst du aufpassen. Links abbiegen. Oder vorsichtig, Blitzer. Oh, die sind nicht erlaubt, gell? Blitzwarnrede. Bei Gott schon. Was ich meine ist, du musst in einer Beziehung mit Gott leben. Du musst sein Wort immer besser kennenlernen. Du musst ihn immer besser kennenlernen. So wie das in der Ehe auch der Fall ist. Man muss miteinander reden, man muss Sorgen teilen, man muss zuhören. Gott hat auch Sorgen und Anliegen für dich, die er mit dir teilen möchte. Er macht sich vielleicht Sorgen um dich oder Sorgen um deine Nachbarn oder Sorgen um deine Kinder oder Sorgen um deinen Ehepartner. Und er kann dir das wohl aufs Herz legen. Und dann ist es ja gar nicht so, dass die Bibel immer ganz konkret und also manchmal spricht die Bibel sehr konkret. Also ich finde jetzt wirklich, du sollst nicht stehlen oder so, das sind relativ konkrete Aussagen und man muss sich da gar nicht so sehr winden drum. Aber manchmal ist es ja dann vielleicht auch nicht so ganz klar, was es für uns bedeutet. Manchmal sind es auch ganz konkrete Prinzipien, die er uns lehrt. Zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was uns leiten kann in unserem Umgang mit Zeit, Geld und allen anderen Dingen in unserem Leben. Um nochmal zurückzukommen. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und meine Eltern mir in vielen Dingen wichtige Dinge gesagt haben. Und mir ist recht früh in meinem Leben klar geworden, die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist die Entscheidung für Gott. Und die zweitwichtigste Entscheidung ist die Frage, wen heiratest du? Und die drittwichtigste ist von mir aus, welchen Beruf ergreifst du? Aber mit der Frau will ich zusammenbleiben, auch wenn ich noch im Ruhestand bin. Und wie man bei Robert sieht, das kann ganz schön lange dauern. Oder? Und deswegen ist das Wichtigste, ist, dass ich bei Jesus bin, aber dass ich dann auf Jesus höre in all den wichtigen und weniger wichtigen Fragen meines Lebens. Dann ist es auch gut, wenn ich den, wenn ich eben, dazu muss ich Gottes Wort lesen, kennenlernen. Wie verstehe ich die Bibel immer besser? Beginnt damit, dass ich sie lese. Und wenn ihr Probleme habt mit Bibellesen, dann gebe ich euch einfach den Rat, lest einfach. Beginnt einfach. Nehmt euch nicht zu viel vor. Lest jeden Tag einen Psalm. Beginnt damit. Einfach lesen. Braucht keine Auslegung. Betet darum, dass Gott euch führt, dass er euch was Wichtiges zeigt, dass er zu euch spricht und lest. Das braucht 10 Minuten am Morgen. Dann gibt's in der Bibel auch und in unserer Erfahrung auch, dass wir auf den Rat von weisen Menschen hören, dass wir uns von anderen Menschen raten lassen. Und als Leute, die mit dem Hirten unterwegs sind, ist es gut, wenn wir auf den Rat von anderen Schafen hören. Dass wir Rat von Menschen annehmen, die auch Erfahrung mit dem guten Hirten haben. Die vielleicht auch Erfahrung haben in ganz konkreten Problemsituationen. Und zuletzt ist es auch der gesunde Menschenverstand. Ja, der gesunde Menschenverstand, der uns natürlich leitet und den wir im Glauben überhaupt nie ausstalten. Sprüche heißt mal, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist richtig. Aber es heißt auch nicht, verlass deinen Verstand, oder? Sondern das heißt, nutze deinen von Gott gegebenen Verstand. Ja, ihr lacht, aber gerade als Theologe, oder? Viele Leute sagen ja, Theologie hat überhaupt nichts mit dem Leben zu tun. Natürlich hat es ganz viel mit dem Leben zu tun. Was bringt es, eine Doktorarbeit zu schreiben? Ganz viel, wenn ich sie irgendwann mal fertig habe. Aber mir hat es schon ganz viel gebracht, ohne fertig zu sein. Aber hier, wichtig ist doch, dass wir unseren Verstand in den Dienst Gottes stellen. Und dann kann er auch unserem Leben im Glauben dienen. Erste Frage, wer führt mich? Zweitens, was sind rechte Wege? Wege, die mich zu Gott führen, Wege, die meine Beziehung zu Gott vertiefen, Wege, die mich auf gute Weide führen, Wege, die mich an Abgründen vorbeiführen, Wege, die mich innerhalb der Grenzen eines gedeihenden Lebens führen. Wie führt mich Gott? Ja, indem ich ihn um Rat bitte, indem ich die Beziehung pflege, indem ich auf den Heiligen Geist höre, indem ich Gottes Wort lese, ganz konkret und auch mit Prinzipien, die Gottes Wort mich lehrt, indem ich den Rat von Gläubigen annehme, indem ich meinen Menschenverstand in den Dienst Gottes stelle. Das Letzte, was in diesem einen Vers drinsteckt für mich, ist die Frage, meint mein Hirte es wirklich gut mit mir? Und die Antwort lautet, er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Der Psalm 23 nennt Gott nicht Hirten, weil er uns in den Abgrund führt, sondern weil er uns unser Gutes will. Der gute Hirte setzt sich mit seiner ganzen Ehre dafür ein, dass wir wissen, was gute Wege sind. Dass wir aufleben und aufblühen können. Ähm, Er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Meint mein Hirte es wirklich gut mit mir? Vielleicht hilft es uns, wenn wir in dieser Adventszeit uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und uns überlegen, wo hat mich dieser Hirte eigentlich schon zu Gutem hingeführt? Wo hat er mir Wege gewiesen, die sich als gut und segensreich erwiesen haben? Dieser Psalm ist ja nicht nur eine Einladung zur Bitte, sondern auch zur Dankbarkeit. Wo habe ich denn erlebt, dass Gottes Wort vertrauenswürdig und verlässlich ist? Wo habe ich denn erlebt, dass der Rat von anderen Gläubigen hilfreich war für mein Leben? Wo habe ich denn erlebt, dass ich zur Ruhe gekommen bin und Trost und Vergebung und Orientierung erhalten habe? Gott verbürgt sich mit seinem Namen, ein guter Hirte zu sein. Und deswegen lädt er uns ein, ihm zu vertrauen. Martin Luther hat über diesen Vers mal gesagt, auf dieser rechten Straße werden die geführt, die sich führen lassen, sanftmütig sind, sich raten lassen und auf ihrem Sinn, Wahn und Gedanken gar nicht halsstarrig bleiben. Denn einer, der sich führen lässt, muss willig sein und an keinem Dinge so feste kleben und hangen, dass zu verlassen er nicht alle Augenblicke bereit sei. Und gegen ein solches Führen sperrt sich die Natur. Ja, ich meine, das ist Martin Luther Deutsch. Aber ich glaube, er bringt das zum Ausdruck, was wir alle wissen. Wir wollen Führung, aber am Ende ist die Frage, lassen wir uns führen? Sind wir bereit, konkrete Schritte zu gehen? Was erwartest du von dem guten Hirten? Wo brauchst du Wegweisung und Führung? Dann lade ich dich ein, dass wir einen Moment der Stille haben, wo du das aussprichst, wonach du dich sehnst, wo du deine Fragen, deine Pläne vor ihm ausbreitest und ihn nicht nur bittest, deine Pläne zu segnen, sondern auch zu sagen, deine Pläne zu gestalten. Wo du ihn bittest, dein Hirte zu sein und ihn einlädst, Führung zu übernehmen. Vielleicht zeigt er dir nur einen Schritt. Einen Schritt, der dich weiter auf dem rechten Weg führt. Auf dem Weg hin zu Gott. Auf dem Weg in eine persönliche, tiefere Beziehung. Auf dem Weg, dass Gott dich segnen kann und will. Wir werden still. Und ich schließe die Stille mit einem Gebet ab. Herr Jesus, danke, dass du sagst, du bist der gute Hirte. Danke, dass du dich festlegst, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns nicht nur Vergebung schenkst, sondern auch Orientierung. Danke, dass du uns Hilfe schenkst und Mut, Dinge zu verändern. Danke, dass du auch weißt, was gut für uns ist. Danke, müssen wir nicht einfach nur entscheiden, sondern dürfen auch um Rat fragen. Danke, dürfen wir vertrauen auf dich und aus der Beziehung zu dir heraus auch wachsen. Danke, dass wir Advent feiern und dass wir wissen, du liebst uns. Du kommst zu uns. Du nimmst diesen Weg auf dich, um diese Welt zu kommen. Du kommst uns nah. Du suchst uns. Und danke, dürfen wir dich anbeten als einer, der uns versorgt, uns liebt und beschenkt. Amen.